das begreife ich immer mehr, indem ich mit ihm gehe. Es ist kostbar, es ist köstlich, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Ich möchte wirklich beten dafür heute, dass uns bewusst wird, was wir hier singen auch. Ich möchte dich sehen. Was wir gerade hier gesungen haben, ich möchte ein Wunder sein für dich. Und es ist mein Anliegen, es ist das, wo Gott mich angesprochen hat letzte Wochen. Ich habe ein Wort bekommen und ich bin jetzt überführt, aber auch überwältigt. Ich bin begeistert, ich bin fasziniert, ich bin berührt von ihm, ich bin ermutigt, ich habe neue Kraft, ich habe Drang, ich habe Feuer, euch dieses Wort mitzuteilen. Preis dem Herrn. Darum ist mein Gebet, Gott, Vater im Himmel, im Namen Jesu, lass heute dein Feuer brennen. Lass dein Geist fließen. Lass dein Licht scheinen. Lass deine Herrlichkeit kommen. Berühre uns, Vater. Und verherrliche deinen Sohn, Jesus Christus. Amen. Ich habe einen Text, langen Text, das ist alles auf Deutsch übrigens. Und so möchte ich, dass Simon nach vorne kommt und liest diesen Text. Das ist Bibel halt, das ist das Alte Testament. 1. Samuel 4, ganze Kapitel. Hast du ein Mikro? Ganze bitte.
Also, und das Wort Samuels erging an ganz Israel. Und Israel zog aus in den Kampf den Philistern entgegen und lagerte sich bei Eben-Ezer. Die Philister aber hatten sich bei Abhek gelagert. Und die Philister stellten sich in Schlachtordnung auf gegen Israel. Als aber der Kampf sich ausbreitete, wurde Israel von den Philistern geschlagen und sie erschlugen aus dem Schlachtentreiben im Feld etwa 4000 Mann. Und als das Volk ins Lager zurückkam, da sprachen die Ältesten von Israel: Warum hat uns der Herr heute vor den Philistern geschlagen? Lasst uns die Bundeslade des Herrn aus Silo zu uns herholen, so wird er in unsere Mitte kommen und uns aus der Hand unserer Feinde retten. Und das Volk sandte nach Silo und ließ die Bundeslade des Herrn der Heerscharen, der über den Cherubinen thront, von dort holen. Und die beiden Söhne Elis, Hophni, Phinehas waren dort bei der Bundeslade Gottes. Und es geschah, als die Bundeslade des Herrn in das Lager kam, da jauchzte ganz Israel mit großem Jauchzen, so dass die Erde erbebte. Als aber die Philister den Schall dieses Jauchzens hörten, sprachen sie: Was bedeutet der Schall eines so großen Jauchzens im Lager der Hebräer? Und sie erfuhren, dass die Lade des Herrn in das Lager gekommen war. Da fürchteten sich die Philister, denn sie sprachen: Gott ist in das Lager gekommen. Und sie sprachen: Wehe uns, denn so etwas ist bisher noch nie geschehen. Wehe uns, wer wird uns von der Hand Gottes, dieser mächtigen Götter, erretten? Das sind die Götter, welche die Ägypter in die Wüste mit allerlei Plagen schlugen. So seid nun tapfer und erweist euch als Männer, ihr Philister, damit ihr den Hebräern nicht dienen müsst, wie sie euch gedient haben. Seid Männer und kämpft. Da kämpften die Philister und Israel wurde geschlagen und jeder floh in sein Zelt. Und die Niederlage war sehr groß, da aus Israel 30.000 Mann Fußvolk fielen. Und die Lade Gottes wurde weggenommen, denn die beiden Söhne Elis, Hophni und Phinehas kamen um. Da lief ein Benjaminiter aus dem Schlachttreiben weg und kam am selben Tag nach Silo. Seine Kleider waren zerrissen und Erde war auf sein Haupt gestreut. Und als er herkam, siehe, da saß Eli auf dem Stuhl auf der Seite des Weges und hielt Ausschau, denn sein Herz bangte um die Lade Gottes. Als nun der Mann in die Stadt kam und Bericht brachte, da schrie die ganze Stadt auf. Und als Eli das laute Geschrei hörte, fragte er: Was ist das für ein Lärm? Da kam der Mann schnell und berichtete es Eli. Eli aber war 98 Jahre alt und seine Augen waren starr, so dass er nicht mehr sehen konnte. Aber der Mann sprach zu Eli: Ich komme vom Schlachtfeld. Ich bin heute vom Schlachtfeld geflohen. Er aber sprach: Wie steht die Sache, mein Sohn? Da antwortete der Bote und sprach: Israel ist vor den Philistern geflohen, und das Volk hat eine große Niederlage erlitten. Und auch deine beiden Söhne, Hophni und Phinehas, sind tot. Und die Lade Gottes ist weggenommen. Als er aber die Lade Gottes erwähnte, da fiel Eli rückwärts vom Stuhl neben dem Tor und brach sich das Genick und starb, denn er war alt und ein schwerer Mann. Er hatte aber Israel 40 Jahre lang gerichtet. Aber seine Schwiegertochter, die Frau des Phinehas, stand vor der Geburt. Als sie nun das Geschrei hörte, dass die Lade Gottes weggenommen und ihr Schwiegervater und ihr Mann tot seien, da sank sie nieder und gebar, denn es überfielen sie ihre Wehen. Als sie aber im Sterben lag, sprachen die Frauen, die neben ihr standen: Fürchte dich nicht, du hast einen Sohn geboren. Aber sie antwortete nichts und beachtete es nicht. Und sie nannten den Knaben Ichabod und sprach, die Herrlichkeit ist von Israel gewichen, weil die Lade Gottes weggenommen worden war, und wegen ihres Schwiegervaters und ihres Mannes. Und sie sprach wiederum, die Herrlichkeit ist von Israel gewichen, denn die Lade Gottes ist weggenommen.
Danke dir. So gut hätte ich nie geschafft. Definitiv nicht. Sehr traurige Geschichte, aber wir können viel daraus lernen. Die erste Niederlage von Israel war so deutlich, so verheerend, so beschämend, dass das Volk Gottes erkennt sofort, da stimmt was nicht. Gott ist nicht mit uns. Wertvolle Erkenntnis. Nicht wahr? Zu erkennen, wir brauchen Gott. Es ist wirklich wertvoll zu erkennen, dass du Gott brauchst in deinem Leben. Leider sehe ich ab und zu Menschen, die gehen von einer Niederlage zu anderen, von einem Mist zum anderen Mist, von einer Dummheit zum anderen Dummheit. Und sie sind doch nicht in der Lage zu erkennen, dass sie einen lebendigen Gott brauchen. Ich kann mich erinnern an einen Abend, ich war am Bett eines Mannes. Er starb vom Krebs. Und ich habe versucht, ihm Liebe Gottes zu vermitteln. Evangelium. Und eigentlich kann man sagen, du bist schon, was hast du zu verlieren? Fast Haut und Knochen, keine Haare. Aber der Mann sagte sowas in der Art: Ich war ganze meine Lebenszeit ein starker Mann. Ich habe von keinem Hilfe gebraucht. Ich brauche auch keine Hilfe von deinem Gott. Traurig bin ich nach Hause gegangen. Traurig, dass es mir doch nicht gelungen ist, zu vermitteln die Gnade des Herrn. Mir wurde erzählt, dass er starb im Qualen. Er musste wieder schreien. Ich habe nur trotzdem eine Hoffnung, dass dieser Mann irgendwo auf seinem Weg des Grauens, da irgendwo in Jenseit, doch Jesus begegnet. Darum alle, die mich jetzt hören, auch diese Aufnahme, schließt Frieden mit Gott, tut Buße, bis in die Rezession. Halleluja. Diese Volk Gottes trifft diese Entscheidung. Sie kommen zum Erkenntnis, wir brauchen Gott. Sie holen Bundeslade, das war so eine Akazientruhe mit Gold verzogen. Über die Decke thronte zwei Engel, Cherubim. Schützend breiteten sie ihre Flügel aus zueinander. In der Truhe lag Gesetztafel aus Stein, goldene Krug von Manna und Aaronstab. Aber wichtig ist zu begreifen, dass das Bundeslade war ein Symbol für den Bund Gottes mit Volk Israel. Das war ein Symbol für einen Bund. Und das war damals Bundeslade Gottes, galt als Garant für Gottes Gegenwart inmitten des Volkes. Als Garant. Gott ist mit dir, wenn du Bundeslade hast. Und als sie diese Bundeslade holten, Er hat schon Auswirkungen. Feinde hören mit, hören zu, wie wir Volk jubeln und preisen den Herrn. Und sie bekommen an, sie sagen, wehe uns, Gott ist in ihre Lager gekommen. Wer kann uns retten von diesem Gott? Volk spürt schon diesen Sieg in der Luft, buchstäblich. Und sie ziehen in den Kampf. Und sie erleben noch eine schlimmere Niederlage. 40.000 oder 30.000 wurden umgebracht. Und Schlimmste ist, Bundeslager Gottes wurde ihnen weggenommen. Was bedeutet das deutlich? Der Feind hat jetzt Kontrolle über ihren Gott. Als Priester Eli, das ist so wie König damals, hört von dieser Niederlage, vom Tod seiner zwei Söhne. Er fällt von dem Stuhl und bricht sein Genick ab. Seine Schwiegertochter erfährt vom Tod ihres Mannes, vom Tod vom Eli, und er bringt ein Kind zur Welt und gibt ihm den Namen, was bedeutet aus Hebräisch, ohne Herrlichkeit, oder was auch eine andere Bedeutung ist für diesen Namen, wo ist der Gott? Wo ist der? Entsteht eine Frage, warum geschah das damals? Warum geschah das? Warum geschehen in unserem Leben ab und zu diese Niederlagen? Als Christen, wir gehen durch Niederlagen, und die Sache ist die, dass Volk Gottes, obwohl er wusste, dass Bundeslager ist eine Symbolik für Macht und Herrschaft des Herrn, obwohl wo Bundeslager war Gegenwart Gottes, obwohl sie das wussten, sie behandelte die Bundeslager als Glücksbringer. Obwohl das Volk Gottes genau wusste, ihre Sieg oder Niederlage hängt vom Gegenwart des Herrn. Sie verwechselten Symbol seiner Anwesenheit mit seiner tatsächlichen Gegenwart. Symbol seiner Gegenwart mit tatsächlicher Gegenwart des Herrn. Warum manchmal haben wir Niederlagen in unserem Leben als Christen? Manchmal verwechseln wir Symbolik Gottes, christliche Symbolik, mit tatsächlicher Gegenwart des Herrn, mit tatsächlicher seine Herrlichkeit. Was muss man sagen? Ich bin für christliche Symbolik. Ich bin für Kreuz, ich bin für dieses weiße Taubenbild, ich bin für Fisch auf dem Auto. Ich denke, das ist wichtig. Jedes Symbol ist eine Botschaft. Es ist wie eine Erinnerung im Alltag. Erinnerung an eine Botschaft, Erinnerung an seine Gnade, an seine Liebe, an seine Treue. Der Kreuz ist ein mächtiges Symbol für Auferstehen. Der Kreuz ist ein Zeichen, dass Tod besiegt ist. Ich will für Symbolik, eindeutig. Nur das Problem ist, wenn wir diese Zeichen seiner Gnade, seine Barmherzigkeit, wie behandeln wie Glücksbringer. Gott ist nicht automatisch hinter dem Kreuz. Heiliger Geist ist nicht automatisch dort, wo du Bild vom weißen Taube siehst. Das Problem ist bei uns, wenn wir verwechseln diese Symbolik, seine Gegenwart mit tatsächlicher Gegenwart Gottes. Ist ein Problem, wenn wir denken, dass Christ zu sein, das heißt, zweimal, paar Mal im Jahr zur Kirche zu gehen. Das ist ausreichend, wenn du auf deinem Arbeitstisch liegt eine teure Bibel, aufgeschlagen immer auf Psalm 91. Der unter Schirm des Höchsten sitzt und der Schatten des Allmächtigen bleibt, der sagt zu dem Herrn, meine Burg, mein Fels, mein Gott, auf dem ich vertraue, einen Schutzpsalm. Es ist ein Problem, wenn wir denken, das reicht aus, damit Gott uns beschützt. Ein Problem, wenn wir denken, dass es reicht, Kreuz zu tragen, um nicht in die Hölle zu gehen. Es ist ein Problem, wenn wir Gott so verlassen, so sich uns von ihm entfernen, dass wir anfangen, mehr Vertrauen an seine Symbolik und glauben an seine Symbolik, mehr an seinem Gegenwart, an ihm selber. Manchmal kommen Menschen zu uns und bitten um ein Gebet. Manchmal kommt ein Paar, er und sie, sind verliebt und sagen, du bist als Geistlicher, als Pastor, kannst du uns bitte trauen? Wir lieben einander, wir wollen eine Familie gründen, wir wollen alles haben, wir wollen Segen haben, wir wollen Gott haben in unserer Mitte. Sie sagen diese ganze richtige Sache, was man sagen kann. Wir wollen Kirche haben, wir wollen Altar haben, wir wollen ein Gebet haben, wir wollen ein Predigt haben, wir wollen Gottes Segen haben. Und sagst du dazu, ja, es ist gut. Triffst du mit ihnen, führst du ein Gespräch, merkst du natürlich, dass da und da ist ein gewisser Mangel an Erkenntnis. Na und, du bist gnädig, weil er gnädig ist. Du willst segnen, weil du gesegnet warst. Und diese Ehepaar bekommt alles, was sie gewollt haben. Sie bekommen eine Kirche, sie bekommen diese Glocken, Orgel, Predigt, Altar, alles, was sie wollten, bekommen die. Und vergeht ein bisschen Zeit und du merkst, dieses Ehepaar ist nicht mehr da. Diejenigen, die so gesagt, die waren so überzeugt, dass sie Gott brauchen in ihrer Mitte, sind nirgendwo. Nicht in der Versammlung, nicht beim Gebet. Warum? Ganz einfach. Menschen manchmal, wie Christen, denken naiv, dass es für ein Glück in deiner Ehe, für einen Erfolg in deinem Leben. Es reicht einmal vom Priester zu stehen, vom Altar zu stehen, Segen zu bekommen, ein Gebet zu bekommen. Und es ist ausreichend. Jawohl, traurig ist das zu sehen, weil du weißt genau, die Menschen verwechseln symbolisch seine Gegenwart mit tatsächlicher Gegenwart Gottes in dein Leben. Traurig das zu sehen, weil du weißt genau, so ein Leben still. So ein gottloser Lebensstil. Gottlos zu leben, das heißt nicht ungläubig zu sein. Gottlos zu leben, das heißt, du bist gläubig, aber du lebst trotzdem gottlos. So ein gottloser Lebensstil führt in eine Sackgasse. So ein gottloser Lebensstil führt zu einer bitteren Frucht, wo bei dir etwas aufkommt. Wie bei dieser Frau von, Schwiegertochter von Eli, die sagt, wo ist jetzt mein Gott? Irgendwann fühlt das in der Sackgasse, wo du kommst in deine Sackgasse, wo du stehst, fragen, wo ist Gott? Wo ist er? Wo ist er jetzt in meinem Leben? Manchmal, wir als Christen, wir gehen durch schwierige Zeiten. Manchmal, wir spüren seine Gegenwart überhaupt nicht, dass er mit uns ist. Dennoch suchen wir sein Angesicht und schreiben und beten wir und weinen wir. Das ist was anderes. Ich spreche jetzt von einer bitteren Frucht im Leib Christi, von einer Frucht der Verzweiflung, Enttäuschung. Von einem Zustand im Leib Christi, was man nennen kann, eine ohne Herrlichkeit. Ich spreche von vielen Menschen, die früher gebrannt haben, leidenschaftlich mit Gott waren. Und jetzt sie laufen rum, irren rum und fragen, wo ist der Gott? Wo ist der Gott? Ein bitterer Frucht, wo ist der Gott? Ich denke, das Problem ist, dass wir sind oft wie Israel. Wir vergessen unseren Gott. Ungewollt, okay. Wie entfernen wir uns von ihm? Und passen wir an, das alles zu tun, was wir zu tun haben. Und wir wissen genau, wie Gemeinde funktionieren. Und wir machen das alles ohne Heiligen Geist. Ohne seine Kraft. Ohne seine Gegenwart, aus unserer eigenen Kraft. Manchmal wir sind wie Israel. Wenn ein Problem kommt, es reicht einfach, ein geistliches Rezept anzuwenden. Manchmal, wir sind wie Israel, wir denken, wenn es an Griff kommt, es reicht, ein geistliches Prinzip anzuwenden. Wir denken, es reicht einfach ein richtiges Wachstumsprogramm für deine Gemeinde zu finden und es wird eine Erweckung stattfinden. Gottes Herrlichkeit wird ausbrechen. Wir denken, das muss man nur alles richtig organisieren und wird schon alles, dein Dienst und deine Gemeinde wird wachsen. Versteht ihr, darüber ist es nicht einfach zu predigen, weil wir brauchen das alles. Wir brauchen gesalbte Organisationen in die Gemeinde. Wir brauchen richtige Projekte, wir brauchen Programme, wir brauchen diese gesalbten Menschen, die das auch machen. Seid ihr nicht bedenkt, wenn ich so predige, diejenigen, die gesalbt sind, etwas zu organisieren. Ihr seid wichtig. Nur ist es ein Problem, wenn wir wenn das alles für uns wird wichtiger als er, wenn Gott kommt auf zweiten Plan und das alles, Organisation und unsere Programme und unsere Visionen kommen auf ersten Plan. Es ist ein Problem. Wenn Anwesenheit der Menschen in unserer Gottesdienste ist für uns wichtiger als Anwesenheit seiner Herrlichkeit. Wenn unsere Dienste, wenn unsere Anstrengungen sind ausgerichtet, fokussiert auf das, dass wir Menschen mehr gefallen als Gott gefallen, dass wir mehr uns bemühen, Menschen in die Gemeinde einzulocken, mehr einzuladen als Gottes Herrlichkeit einzuladen. Es ist einfach traurig, wenn seine Herrlichkeit, seine Schönheit berührt unser Herz nicht mehr, lässt kalt. Und was uns beschäftigt, ist Herrlichkeit unserer Dienste, unserer Gebäude. Problem bei Volk Gottes, bei Israel war folgendes. Sie haben etwas vernachlässigt, gering geschätzt, was ganz, ganz etwas Besonderes war. Etwas ganz, ganz Besonderes. Gottes Gegenwart, Gottes Herrlichkeit. Gottes Herrlichkeit ist überall und damals auch. So wie heute Simon sagte, er ist überall in der Natur, er hält ganze diese Welt durch seine Kraft. Aber Gott, Volk Gottes, Israel, sie haben ein Privileg gehabt, seine Herrlichkeit zu genießen. Für sein Volk, Gott wollte sich besonders offenbaren. Er wollte ihnen sich selber seine Herrlichkeit offenbaren. Das war ein Privileg. Und das haben sie vernachlässigt und gering geschätzt, für gar nichts, wie ein Glücksbringer. Freunde, was unterscheidet ein Volk Gottes von anderen Volk, ist eigentlich Herrlichkeit Gottes. Was uns unterscheiden soll von anderen Völkern, Religionen, von anderen Bewegungen, ist nicht unsere Kleidung, ist nicht unsere Autos, nicht unsere Gebäude, Architektur und Symbolik und Art zu predigen und zu singen. Was uns unterscheiden soll, ist Herrlichkeit unseres Gottes. Unsere Gegenwart. Nochmal, es gibt nur eins, was uns unterscheiden soll. Ob du in einem herrlichen Tempel bist oder in einer Berghütte, einziges, was dich unterscheiden soll, ist die Größe deines Gottes. Herrlichkeit deines Gottes, nicht Herrlichkeit deines Tempels. Es gibt etwas Verrücktes, etwas Übernatürliches in unserer Mitte, wenn wir ernsthaft zusammenkommen und Gott suchen. Wenn wir ernsthaft kommen und suchen seine Gegenwart und beten wir an und loben und preisen ihn. Es gibt diese Momente, wo du genau weißt, Gott ist hier. Oh, Gott ist hier. Seine Gegenwart ist erlebbar. Es gibt diese Momente, wo es so deutlich wird, dass du gar nicht bestreiten kannst. Du kannst nicht verneinen. Gottes Gegenwart ist hier. Und das ist das, was wir brauchen. Gottes Gegenwart muss wieder eine Priorität werden in jeder unserer Versammlung, in jedem unserem Gottesdienst. Denn wenn diese Gegenwart nicht da ist, herrlichste Tempel in diesem Land ist einfach ohne Gegenwart Gottes ist ein Mausoleum. Ohne Gegenwart Gottes, jeder Gottesdienst, trotz professioneller Predigt, klasse Musik und super Organisation, ist einfach eine Veranstaltung. Weil wenn Gottes Gegenwart nicht da ist, hat alles keinen Sinn. Die Kranken werden krank bleiben. Und Depressiven werden depressiv bleiben. Schwachen werden schwach nach Hause gehen. Und ich weiß, was das ist. Manchmal, wenn die zum Kotzen ist, wo die so dreckig geht, wo du mit Selbstmordgedanken spielst und du kommst in eine Versammlung, und du hörst von vorne an eine Entertainment, eine Anekdote nach dem anderen. Oder hörst du eine Predigt, die ist so geladen mit philosophischen und theologischen Begriffen, dass es in deinem Herzen klingt wie ein Horn, wie ein Peitsche, wie ein Schlag ins Gesicht. Als ich diese Predigt schrieb, ich habe eine Statistik bekommen. Wir haben in Deutschland jedes Jahr 10.000 Selbstmorde. Das ist ungefähr 30 pro Tag. Unter ihnen sind 600 Jugendliche. Das sind diese jungen Menschen, die haben sich selbst noch nicht gefunden. Sie begehen einen Selbstmord
Es ist 2, 30 pro Tag. 2 von ihnen sind jugendliche Menschen. Ist etwas los mit dieser Gesellschaft? Menschen suchen nach Unterhaltung. Und wenn sie zur Gemeinde kommen, manchmal erleben sie hier nichts anderes als eine Unterhaltung. Ich wollte niemandem anklagen, entschuldige mich diese direkte Art. Aber wenn ich ab und zu schaue eine YouTube-Jugendkonferenz oder Gottesdienst, nicht selten sage ich so, was ich da sehe, was wir geboten ist, eine Unterhaltung für jugendliche Menschen. Jemand steht, der cool gekleidet ist, der einfach spricht im Slang, um Menschen zu erreichen. Wann werden wir aufhören, endlich mit menschlichen Methoden? Anstatt jungen Menschen zu erzählen, wie man Gott sucht, sein Gegenwart berührt. Wir wollen mit unserem, ich habe so zu Hause so ein Buch, so ein für Arbeit mit Jugendlichen, so ein Slangbuch. Und wir wollen dadurch Jugendliche erreichen. Das funktioniert gewisse Zeit. Aber dann irgendwann später entsteht eine bittere Frucht. Wo ist der Gott? Wo ist Gott in meinem Leben? Ich meine, ich habe schon mit vielen Jugendlichen gesprochen, die waren in der Kirche und sie wollen nicht mehr leben. Ich denke, wir sind herausgefordert, ihnen keine Unterhaltung zu bieten, sondern ihnen beibringen, wie man in Herrlichkeit Gottes reingeht. Ich bin mir 100% sicher, dass in dieser Zeit Gott sieht uns, sieht diese Generation als Generation von Zeichen und Wunder. Ich bin mir sicher, dass Gott es hat für uns seine Herrlichkeit vorbereitet. Warum? Einfacher Grund, weil wir sind sein Volk. Wir haben das nicht mal zu bestimmen. Wir sind sein Volk. Wir sind teuer erkauft. Wir gehören ihm. Und so wie Israel damals, wir haben dieses Privileg, diesen Zugang zu seiner Herrlichkeit. Wir haben dieses Privileg, seine Herrlichkeit zu genießen. Und wie Israel manchmal entscheiden wir einfach für eine Religion. Für einen einfach christlichen Lebensstil. Für etwas noch Dummes. Wir müssen begreifen, was Gott meint, was die Bibel meint, wenn sie spricht vom Gegenwart Gottes. Wir können Folgendes erkennen, kann man vielleicht, sage ich ganz grob, wir können 4 Level erkennen. Erste, Gottes Gegenwart ist überall. Er hält diese ganze Welt durch seine Kraft, durch seine Gesetze. Ich habe das schon darüber viel meditiert, über die Atome. Das bei mir ist immer noch Predigt. Vor 10 Jahren liegt irgendwo. Diese Atome, dieses alles zusammenhält. Gott ist überall und schenkt sein Licht, Sonnenlicht und Regen und alles Segen genauso wie auf Gottlosen, wie auf die Gläubigen. Und sogar die Menschen, die überhaupt an Gott nicht glauben, ihn ignorieren, sie genießen seine Gegenwart unbewusst. Dieser Urlaub, diese Meer, diese Sonne. Und wenn man du sie fragst, sie denken, sie gehen auch davon, dass sie in den Himmel gehen. Keiner will in die Hölle gehen. Aus Prinzip, ich will in den Himmel. Allein legen sie falsch, sie wollen in den Himmel gehen, einen Himmel, aber sie wollen dort Gott nicht begegnen. Es gibt keinen Himmel ohne Gott. Irgendwann, wieder analysiere ich, irgendwann wirst du ihn erleben. Willst du denn nicht? Du wirst hingehen und du wirst sagen, hallo. 2. Niveau. Gott ist überall. Aber zu denjenigen, die an ihn glauben, er sagt, ich mache eine Wohnung in dir. Ich bin in dir. Eine riesige Steigerung, war ganz andere Level. Ich bin jetzt nicht irgendwo, dass du mich suchen musst. Ich bin jetzt in deinem Herzen. Wenn du an ihm glaubst, Gott nimmt eine Wohnung in deinem Herzen. Ich bin jetzt in dir. 3. Überleg dir genau, was Jesus sagt. wo ihr zwei oder drei seid, ich bin Mitte unter euch. Warum muss er das sagen, wenn er schon in dir ist? Es gibt eine gewisse Level, eine Steigerung, wo seine Gegenwart intensiver ist, als wenn du allein zu Hause sitzt. Ich bin unter euch. Und vierte, was ich nenne, ist es Adresse Gottes, Psalm 22. Ich lebe buchstäblich, dort in meiner Adresse, sagt Gott. Ich lebe im Lobpreis meines Volkes. Ich lebe dort im Lobpreis meines Volkes. Es ist deutlich zu erkennen, das gibt verschiedene Level, wie zu sagen. Das kann man Gott unterschiedlich intensiv erleben, auch als Christ. Versteht ihr? Nummer eins, wir können einfach Sonne und Regen und Wind genießen. Und uns wird gut gehen. Warum nicht? Vielleicht ab und zu deinen gewissen Kirchen besuchen. Ab und zu Bibel aufschlagen. Es reicht doch. Gott ist doch überall. In der Natur. Natur genießen. Und Gott vollkommen ignorieren. Obwohl er überall ist. Aber nochmal, wenn du in den Himmel gehst, du wirst ihm dort spätestens dort begegnen. Zweitens, aber kann man auch Gott in deinem Herzen haben, in deinem Leben und doch ignorieren seine Berufung für dein Leben, deine Bestimmung, dein Auftrag, ignorieren einfach, leben so wie du willst. Ich war einmal zu meinem Männerkreis eingeladen, ein Mann durfte ich kennenlernen, wunderbare Zeugnis, wie Gott ihn erlebt hat, gerettet hat und dadurch er ist zum Glaube gekommen. Aber er lebt weiter so, er hat ein Zeugnis. Ab und zu erzählt ihm ein Zeugnis, noch ein Zeugnis. Ab und zu kommt er kommt zu keiner Gemeinde, er kommt nirgendwo hin. Er ist nicht verfügbar für Gott, für seine Pläne, für seinen Auftrag, für seine Bestimmung. Er lebt einfach so. Obwohl Gott ist in ihm und er wird in den Himmel gehen. Ein einziges Zeugnis. Jeder von uns hat ein Zeugnis. Wir sind nochmal, greifen wir zu, wie ein Rettungsboot. Zeugnis in meinem Leben. Ein Zeugnis. Jemand hat zwei, jemand hat drei, jemand hat fünf. Wer hat mehr? 10 Zeugnisse. Gott hat mehr für euch. Gott will sich offenbaren und verherrlichen durch uns, durch euch. Er ist viel größer. Drittens. Dritte Uhr. Wir können auch aber sagen, wo Jesus sagt, wo ihr zwei oder drei seid, ich bin unter euch. Und mir fällt auf, diejenigen, die mehr haben wollen von ihm, von seinem Gegenwart, von seiner Kraft und seiner Herrlichkeit, sie kommen zusammen, weil er sagt, ich bin unter euch. Ich bin, du kannst mich identifizieren, du kannst mich sehen. Eigentlich, als ich das schrieb, das hat mich erinnert an diese Geschichte mit jungen Männern in Israel, als sie für ihre Glaube widerstand, widerstand dem König. Sie wollten nicht ihre Knie beugen von einem Götzen. Sie wurden in eine Feuerofen geworfen. Da fiel es auf dem König, dass sie nicht zu dritt sind, sondern zu vier. Da ist noch jemand da. Wenn wir zusammenkommen, deswegen, du kannst nicht Gott intensiv erleben, wenn du zu Hause allein bist. Verstehst du? Es gibt immer mehr von Gott. Darum kommen wir zusammen, um ihn zu erleben, um ihn zu genießen, ihn zu erkennen. Weil wo ihr zwei oder drei seid, ich bin unter euch. Je nach was, wo ist dein Verlangen? Wo ist dein Hunger nach Gott? Was willst du von ihm haben? Du kannst ruhig Sonne und Luft genießen. Du kannst ruhig genießen, dass du errettet bist und leben dein Leben. Dir ist egal, was in der Welt passiert. Dir ist egal, dass jeden Monat zwei Jugendliche Selbstmord begehen. Hauptsache, du bist gerettet. Und vierte, ich lebe im Lobpreis meines Volkes. Es gibt eine Ebene von Level vom Herrlichkeit Gottes, wo du reingehen kannst, nur mit Lobpreis, mit Anbetung, mit Dankbarkeit. Und ich meine damit nicht nur, nur die Musik in der Kirche. Ich meine einen Lebensstil, wo erfüllt ist mit Dankbarkeit und Lobpreis. Diese Ebene von Herrlichkeit kannst du nur so erleben. Manche vielleicht wissen, ich hab vor ein komisches Jahr gehabt, nicht lange her, wo eine schlechte Nachricht folgte dem anderen. eine komische Diagnose folgt in eine andere Diagnose. Und wisst ihr, wie sieht es aus, ein geistlicher Kampf, worin es besteht, was für mich wichtig war? Ist nicht nur, was wichtig ist, auch Bibelverse zu zitieren, proklamieren und beten, was auch sehr wichtig ist. Hauptsächlich, ich musste mich kämpfen, um Dankbarkeit in meinem Herzen zu bewahren. Nicht zuzulassen, dass eine Enttäuschung und Verzweiflung sich verbreitet, sondern ich musste lernen, Gott loben und preisen. Halleluja. Wisst ihr, ich habe was begriffen, warum die ganze Begriffe in der Bibel steht: Lobopfer, Dankopfer. Warum Gott nennt das, was wir hier machen, ab und zu ein Opfer? Weil manchmal für dich kostet es ein Preis, Gott loben und zu preisen. Weil manchmal ist es nicht danach, ihm loben zu preisen. Und du tust das trotzdem. Und das öffnet dir ein Level von Herrlichkeit, die du bis jetzt nicht gesehen hast. Warum sage ich das alles? Weil wir sind alle hier berufen, ihn zu verherrlichen. Wir sind berufen für seine Herrlichkeit. Wir sind geschaffen, kreiert für seine Herrlichkeit. Wir sind berufen, wandeln von Kraft zum Kraft, von Herrlichkeit zum Herrlichkeit. Das vergessen wir gerne. Wir nehmen eine gemütliche Theologie für uns und leben so danach. Unsere Aufgabe, ich habe an dich gedacht, Josefa, du wirst Gottes Herrlichkeit sehen in deinem Leben. Entschuldigung. Ein Mann bei uns in der Gemeinde, in dieser Gemeinde, genau, was für mich wertvoll war, eine Frau mit prophetischer Gabe, Denise. Genau, sie hat es zu mir und meiner Frau gesagt, ihr seid Menschen vom Zeichen und Wunder. Das hat mir gefallen natürlich. Wem gefällt es nicht? Es gefällt mir auch diese Lied, ich will ein Wunder für dich sein. Aber dann vergisst du das Ganze. Und erinnerst du erst, wenn du beim Arzt bist und dein Arzt sagt, buchstäblich, ich wollte darüber nicht sprechen eigentlich, das ist eine Zahl hier, aber es ist jetzt, Gott sagte, du musst es erzählen. Arzt sagt, das ist buchstäblich, es ist ein Wunder, dass du laufen kannst ohne Krücken. Es ist ein Wunder. Ich begreife das nicht, wie sie laufen können ohne Gehhilfe. Weil bei mir ein Gelenk, diese Gelenk. Wenn jemand nicht weiß, ich bin Trainer für Selbstverteidigung und Nahkampf. Der Arzt wusste das nicht. Er sagt, das ist unmöglich, weil hier gibt es keine Knorpel mehr. Bei mir eine Knochen geht auf anderen. Kein einziger Schritt kann ohne Schmerzen, das ist unmöglich. Und das ist kein Röntgenbild, sondern das Scan mit Kontrastmittel, wo sie genau dich scannen und sie sehen zu 100%, die können Diagnose festlegen. Als Trainer rede ich jetzt Blödsinn, ich mache mir keine Werbung damit. Meine Kicks sind nicht so hoch wie früher. Ne? Entschuldigung, ne? Wenn du zu mir kommst. Wollt ihr Wunder für den Herr sein? Ich war ab und zu gehe zum anderen Sportschulen, sie kennen mich und wenn ich dort bin, sie sagen, zeig uns was. Und dann habe ich gesagt, diese Bewegung also im Ring. Ne? Und ein Trainer sagt, tolle Beinarbeit. Ich habe gesagt, hör mir zu. Genau, schau mich genau. Mein Arzt sagt, es ist ein Wunder, dass ich überhaupt laufen kann. Ich habe die Möglichkeit gehabt, meinen Gott zu präsentieren. Seine Herrlichkeit. Der andere, der wusste was und sagt, kommt zu mir und sagt, er hat das gesehen, diese ganze Bewegung, und er sagt, was? Hat dein Gott etwa dir eine neue Hüfte gegeben? Ich habe gesagt, ich weiß es nicht wirklich, weil ich gebe es keinen Nachweis, aber er ist am Wirken. Definitiv, er ist am Wirken. Er ist am Wirken. Und dann hat er zu mir gesagt, weißt du, ich bin da verletzt, ich musste operiert werden. Ich habe gesagt, ich habe verstanden, darf ich für dich beten? Versteht ihr, manchmal fragen mich Menschen, ich habe manchmal nach dem Training Schmerzen, ganz ehrlich, ich übertreibe manchmal, ne, mit diesem Glaube, ja, aber Glaube ist keine Theorie. Alles, was ich hier predigen und lernen und hören, wir müssen das leben, Mensch. Im modernen Christentum, wir geben uns zufrieden mit einem Gedanken, ich bin einverstanden, dass Gott heilt. Ja und Amen. Ich bin einverstanden, Gott kann Wunder tun. Ja und Amen. Wir sind mit allen einverstanden. Das interessiert mich nicht. Praxis. Praxis. Ich fordere euch raus, für mich, Gott hat mich überführt und ermutigt, kühner zu sein, zu riskieren, auf Menschen gehen und zu beten. Ich meine, ich habe schon in meinem Leben Zeichen und Wunder gesehen, wo ein Mann wurde im Koma, 32 Antibiotika genommen, nichts. Ärzte haben ihm aufgegeben. Ich habe für ihn gebetet, er ist aufgestanden, er lebt immer noch. Eine Frau, die konnte nicht atmen, nur mit Gasballon, mit Luftballon, kann es ohne Ballon jetzt laufen. Ein Kind konnte nicht sprechen, finanzierbar zu sprechen. Heilungen vom Krebs. Eine Frau war 3 Jahre im Bett, konnte aufstehen. Das habe ich alles selber erlebt. Aber dann findest du eine Art christlicher Lebensstil, was dir passt, was dir gemütlich ist, hier zu stehen und predigen. Na, Gott sagt, ich habe dich berufen für Zeichen und Wunder. Gott hat euch berufen für Zeichen und Wunder. Und manchmal mich fragen Menschen, die mich kennen, meine Frau, warum machst du das mit dem Training? Schau. Es ist meine Art zu glauben. Ich glaube, es ist die biblische Art zu glauben. Es ist eine Rebellion gegen Schmerzen, Rebellion gegen Diagnosen. Das ist, tun das, was du nicht tun kannst. Übernatürlich. Yeah, übernatürlich. Ich war neulich in einer Sportschule, ich habe durch Trainieren, die sagen alle, Mann, bist du schnell. Gesunde Menschen sagen, versteht ihr? Gott zu verherrlichen, das heißt nicht, bedeutet nicht immer leben in einem goldenen Tempel. Goldenem Schloss. Es ist manchmal das, was steht in 2. Korinther 4. In allem sind wir bedrängt, aber nicht entrückt. Keine Ausweg sehen, aber nicht ohne Ausweg. Verfolgt, aber nicht verlassen. Niedergeworfen, aber nicht vernichtet. Halleluja! Wir leben trotzdem. Wir trainieren trotzdem. Wir glauben trotzdem. Wir beten trotzdem. Wir machen das. Wir leben das, was wir hören hier, was wir predigen. Wir werden das leben. Es ist Herausforderung für uns, zu glauben, dass Gott heute euch berufen hat zum Zeichen und Wunder. Das ist biblischer Glaube. Tun was, was du nicht tun kannst. Vor allem wegen Menschen. Auch Kinder in meinem Training. Die kommen zu dir nach dem Training und dich umarmen. Sie schenken dir Schokolade zum Ostern und auch nicht zum Ostern. Das ist so rührend. Das siehst du, dass Erwachsene diese Gespräche vor allem das tun, was du nicht tun kannst. Versteht ihr? Es darf nicht Theorie bleiben. Ich kenne viele Menschen, die an Wunder glauben, an Heilungen glauben. Wo ist das in deinem Leben? Ich lebe jetzt momentan mit ganzer Bescheidenheit, kann ich sagen, mit ganzer Bescheidenheit. Ich lebe täglich von seinem Geist. Ich bewege mich, ich laufe. Meine Schwester, die jetzt Ärztin ist, sagt, du bist ein laufendes Wunder. Wir wollen ein Wunder sein. Wo ist in deinem Leben Verherrlichung Gottes, Herrlichkeit Gottes? Wir sind dafür berufen. Wir dürfen uns nicht zufrieden geben mit Theorie. Einverstanden zuhören, nach Hause gehen. Wir sind herausgefordert. Und etwas sage ich noch zum Schluss. Ein Mann Gottes hat etwas Tolles gesagt. Geistliche Prinzipien geben uns auch ab und zu Erfolg. Oder sie heißen Erfolg. Geistliche Prinzipien, ja. Aber wo Gegenwart Gottes ist, dort gibt es keine Niederlage. Wo Gegenwart Gottes ist, dort gibt es keine Niederlage. Verstehst du? Ich weiß nicht, ob du mich verstehst. Für mich ist es wichtig. Für mich ist es sehr wichtig, ich hab noch was zu kämpfen. Meine Sieg oder Niederlage hängt von seinem Gegenwart. Mich interessiert andere Dinge nicht so. Entschuldigung. Ich möchte alles tun, damit wir hier erleben seine Gegenwart. Das ist du und ich, was wir brauchen. Das überzeugt mehr als jede Argumenten und Rhetorik und alles mögliche. Ich spucke alles drauf. Mir ist wurscht alles. Ich bin frei. Geht nur um ihm zu vermitteln. Für mich ist es wichtig. Ich habe noch zu kämpfen. Ich brauche seine Gegenwart. Keine Täuschung. Wir nennen diese Predigt fatale Verwechslung. Ich möchte sagen, nicht, dass wir Volk Israel, dass wir zufrieden geben, dass bei uns in die Gemeinde, in meinem Leben steht eine Bundeslade Gottes. Ja, Gott ist treu, er ist mit uns. Ja, seine Gegenwart ist da, zu erleben. Und ich möchte weiter nächste Mal predigen über Hunger und Verlangen nach Gott. Weil so überall dort, wo etwas geschieht in dieser Welt, in meinem Land, wo ich komme, Ukraine, egal wo etwas geschieht, wo Gott sich zeigt, es fängt mit einem Verlangen, Durst und Hunger nach Gott. Tut mir leid, wenn ich jemandem nahe trete, aber es ist so. Gott will sich zeigen und offenbaren. Seid gesegnet. Vater, im Namen Jesu, ich habe es versucht einfach, wieder mal versucht mit meinem gebrochenen Deutsch, das hier zu schreien, etwas zu vermitteln. Ich weiß nicht. Aber du weißt es. Und dein Heiliger Geist ist so wunderbar. Er kann das alles auslegen, er kann das alles übersetzen, er kann das alles deutlich machen, er kann das alles verständlich machen, Vater. Ich möchte, dass jeder, der diese Botschaft hört, dass er berührt wird von deinem Heiligen Geist, von deinem Feuer, von deinem Licht, von deinem lebendigen Glaube an übernatürliche Dinge. Zu leben aus deiner Kraft, zu leben aus deiner Herrlichkeit. Vor allem das kommt Hunger und Verlangen nach dir, die wirklich zu erleben. Das kommt dass wir aufhören, einfach uns zufrieden zu geben mit das, was weniger ist. Dass wir uns nicht verwechseln und schätzen das gering, was du uns, nur uns, deinem Volk gegeben hast. Deine Herrlichkeit. Deine Herrlichkeit. Deine Herrlichkeit. Das ist das, was uns unterscheiden soll von allen anderen Konfessionen, Völker, Religionen. Deine Größe. Deine Herrlichkeit. Dein Gegenwart. Erfahrbar. Genau jetzt. In dieser Minute. Vater, ich nehme Jesus, bitte, dass du jemanden hier berührst, der nach dir schreit. Gib nicht zu, ist schon in Sackgasse, aber trotzdem ist er noch stolz. Vater, berühre sein Herz, offenbare, was er wirklich braucht. Und jeder Einzelne, der heute da ist und Not hat und Schmerzen hat und Krankheiten hat, Vater, du bist da, um sie zu berühren, sie zu heilen. Das weiß ich, weil wir sind dein Volk, auserwählte Volk. Wir sind Volk wir sind Generation von Zeichen und Wunder. Halleluja, das möchte ich festhalten, Zeichen und Wunder. Im Namen Jesu, zu deiner Ehre soll es heute geschehen. Amen. Und wenn jemand Glaube hat für euer Leben, für eure Situation, kommt nach vorne. Hört auf, sich nur theoretisch zu ernähren. Ergreift das.